Vater im Himmel, ich danke dir für den Markus, danke dir für sein Leben und danke, dass er sich Zeit genommen hat, um an deinem Herz zu hören, was du heute möchtest sagen. Und ich bitte dich, dass du ganz freisetzen tust, sein Herz, sein Maul, dass du ihm deinen Frieden schenkst. Amen.
Ja, guten Morgen miteinander. Bin ein bisschen aufgeregt. Genau, ist, glaube ich, die erste Predigt so in dieser Form. Ja, genau. Und ich habe leider auch keinen PowerPoint gemacht, aber ja. Das wird gar ohne. Ich fange an mit einem Satz aus 1. Mose 5. Vers 2, wo mir letztens so entgegengesprungen ist, bei einer Bibellese. Und da heißt's: Als Mann und Frau schuf er sie, und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als er sie schuf. Und mich hat das so bewegt, einfach das gesegnet sein. Gott schafft den Mensch und dann segnet er ihn. Er macht ihn ihm ähnlich und er gibt ihm einen Namen, Adam. Vom Erdboden genommen, aus dem Erdboden etwas gemacht. So, das ist einfach mal. Und erst dann gibt Gott ihm einen Auftrag. Er sagt so, jetzt bist du geschaffen, jetzt habe ich dich gesegnet, jetzt gebe ich dir einen Auftrag. Da heißt es in 1. Mose 2,15, Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Ja, er war allein gewesen, er hatte kein Vorbild gehabt, wo ich mir sagen konnte, wie er jetzt das machen soll. Aber, wo Gott den Menschen gesegnet hat, hat er ihn mit den nötigen Fähigkeiten ausgestattet, damit er den Auftrag ausführen kann. Das glaube ich wirklich. Und wir kennen all die Geschichte, was dann passiert ist. Wir wissen nicht, wie lange der Adam das gut gemacht hat, aber irgendwann hat das verhauen. Und ja, es heisst, er soll den Garten bebauen und bewahren. Aber dort, wo er es verhauen hat, habe ich mich so gefragt, ja Adam, wieso hast du nicht einfach den Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse einfach gefällt und zu Brennholz verarbeitet? Du hättest es dürfen. Gott hat es dir erlaubt. Er hat gesagt, bebauen und bewahren. Also ich weiss nicht, was ein Gärtner darunter versteht, wenn er einen Urwald vorfindet. Da gibt es etwas zu tun, oder? Da muss vielleicht der ein oder andere Baum raus. Ja gut, er hat es nicht gemacht. Adam, wieso hast du die Schlange nicht in die Wüste geschickt, damit sie deine Frau in Ruhe lässt? Vielleicht ist er nicht auf die Idee gekommen, was auch immer. Adam, wieso hast du dann... Schlussendlich hat Adam den Garten müssen verlassen. Er hat einen Fehler gemacht. Aber Gott hat ihn aus Liebe aus dem Garten geschickt, weil er nicht wollte, dass der Mensch im sündigen Zustand ewig weiterlebt, falls er vom Baum vom Leben würde essen. Also er wollte verhindern, dass der Mensch auf ewig verdammt ist. Bei mir hat das so eine Frage aufgeworfen mit Fehlern. Wie sehe ich das selber mit Fehlern machen? Darf ich dann Fehler machen, wenn die Konsequenzen so hart sind? Bin ich wirklich fähig, einen Auftrag von Gott anzunehmen, wenn beim kleinsten Fehler so etwas passieren kann? Und dann verurteile ich mich nicht selber auch dafür. Oh Mann, wie blöd bin ich gewesen? Nein, was soll das? Raubt es mir schlussendlich noch die Freude? Ich weiss nicht, wie es euch geht. Mir geht es einmal so, wenn mir Fehler passieren oder Sachen. Dass ich mich über mein Verhalten wundere oder mich entmutigen lerne. Und ich habe dann jemanden gefunden in der Bibel, der auch so jemand war. Und das hat mich noch erstaunt. Und das war der Mose. Ich möchte das kurz lesen da. Wobei, nein, hast du eigentlich. Der Mose hat eigentlich einen guten Start gehabt ins Leben. Er ist nicht von den ägyptischen Soldaten gefasst worden und schlussendlich ist am Hof vom Pharao gelandet. Und er ist dort bestens ausgebildet worden, hat gute Voraussetzungen gehabt für ein tolles Leben. Eigentlich so wie der Adam. Aber mit einem Mal hat er alles verspielt. Alles. Ein kleiner Fehler. Als er sich für Gerechtigkeit eingesetzt hat, ist er sehr überlegt vorgegangen und hat den ägyptischen Aufseher erst erschlagen, wo er sicher war, dass es niemand sehen würde. Aber sein Plan ist auch nicht aufgegangen. Es ist dem Pharao bekannt worden und der hat ihn töten. Und so hat der Mose müssen flüchten. Und er hat alles verloren. Nur wegen einer falschen Entscheidung. Er war kein Prinz mehr gewesen. Alle seine Möglichkeiten, die er mit seiner Ausbildung hätte nutzen können, sind verloren gewesen. Seine Ausbildung und sein Status ist in dem Moment wertlos geworden. Eine falsche Entscheidung. Eine Sache nicht ganz durchgeplant. Der Faktor X falsch eingeschätzt. Vielleicht sich selber falsch eingeschätzt. Ja, vielleicht geht es dir manchmal auch so. Wie habe ich nur mehr können? Warum habe ich nicht? Warum bin ich nicht? Beim nächsten Einsatz für Gerechtigkeit hat er dann ein bisschen mehr Erfolg gehabt. Er hat sich in der Wüste gegen die Hirten erhoben, die Töchter vom Priester von Midian zu Unrecht angetan haben und hat sogar noch ihre Schafe gedrängt. Das Ergebnis davon war eine feste Anstellung, eine Frau und Kinder. Eigentlich super, oder? Aber im Namen von seinem ersten Sohn widerspiegelt sich eigentlich der Zustand von seinem Herz. Wisst ihr, wie der Sohn geheißen hat? Weiss es jemand? Der Name von dem Sohn ist Gersom und das bedeutet einsamer Fremdling. Also der Mose hat, ich glaube, dass der Mose den Frust mit sich umgetragen hat. Er hat das zwar akzeptiert, wenn er jetzt da ist und in der Wüste und es ist gut und so, aber irgendwie hat der Name von seinem Sohn irgendetwas ausgedrückt. Irgendetwas ist schief gelaufen. Okay, es reicht für ein Leben in der Wüste. Ja, der Einsatz für Gerechtigkeit hat sich gelohnt. Aber für mich hat es dann wirklich nicht mehr gereicht. Da ist meine Grenze als Mensch, da bin ich fertig. Hirt, Ehemann, Vater, fertig. Kein Prinz mehr, kein Kämpfer für Gerechtigkeit mehr, kein Anführer. Hat alles so gut gestartet gehabt. Mir ist es auch schon so gegangen, wie einem Mose, wenn es daheim nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, gerade bezüglich dem Gehorsam von meinen Kindern. Dann habe ich oft gedacht, lieber gehe ich die Kaffeemaschine zusammenbauen. Das kann ich immerhin. Da sind alle mit mir zufrieden. Und vor allem, ich selber bin auch mit mir zufrieden. Aber der Mose hat sich selber nicht richtig gekannt. Er hat nicht die ganze Wahrheit über sich gekannt, nur einen kleinen Teil davon. Er hat ein bestimmtes Bild von sich gehabt. Das Bild war das Ergebnis von seinen Erlebnissen und den damit verbundenen Umständen. Aber das hat nicht der Wahrheit entsprochen. Das hat nicht der Wahrheit entsprochen. Folglich hat er eine Lüge geglaubt. Er hat zwar nicht schlecht ausgesehen, aber es war eine Lüge. Weil sein Schöpfer hat besser gewusst als jeder andere, wer der Mose war, nämlich mehr als ein Mörder und als ein einsamer Flüchtling. Und der Mose ist dann da die Schafe vom Hirten, und das heisst, er treibt sie über die Wüste aus am Berg Horeb. Und dort begegnet er einem brennenden Dornbusch. Und er denkt, oh, das ist noch spannend, okay, ich gehe jetzt mal dort schauen. Und wo Gott sieht, dass der Mose zu dem Dornbusch hinläuft, ruft er ihn. Gott ruft den Mose bei seinem Namen. Und ich habe mir dann so überlegt, ja, das ist eigentlich ja selbstverständlich, oder? Der Mose ist da in der Wüste und plötzlich im Dornbusch und dann, wir kennen die Geschichte alle so. Ja, Gott ist ja allwissend, oder? Folglich kennt er jeden von uns und er kennt jeden Namen, oder? Aber Gott hat es eigentlich nicht nötig, uns beim Namen zu nennen. Wenn er uns bei unserem Namen ruft, dann ist es mehr als nur ein paar Buchstaben, die er aneinander reiht. Da ruft unser Schöpfer. Da ruft der, der die ganze Wahrheit über uns kennt. Wenn er dich beim Namen ruft, glaube ich, dass Gott das mit der ganzen Wahrheit und allen Sachen verbindet, die er in dich hineingelegt hat. Er kennt dich nicht anders. Er kann und wird nie eine einzige Lüge über dich glauben. Das macht er nicht. Dein Name verbindet Gott mit einem einzigartigen Mensch. Und den gibt es nur einmal. Dein Name mag es 100.000 Mal geben. Aber dich gibt es nur einmal, so wie du geschaffen bist. Wenn er deinen Namen ruft, dann sieht er all die wunderbaren Sachen vor sich, die er in dich hineingelegt hat. Deine Fähigkeiten, deine Begabungen. Keine Kopie. Kein schon wieder ein Bub oder ein Mädchen. Keine Massenware, nur Unikat. Einzelanfertigung. Wenn mir das so bewusst wurde, habe ich gedacht, wow. Der Mose hat seinen Namen gehört, okay, aber was Gott da ausgesprochen hat, war, ich rufe den Mose, den ich geschaffen habe, den ich liebe, mit dem ich einen Auftrag habe und den ich nicht anders kenne, als dass ich ihn geschaffen habe. Und dann offenbart sich Gott selber, der Mose, als der Gott von seinem Vater und als der Gott vom Abraham, der Gott vom Isaac und der Gott vom Jakob. Weil Gott weiß über sich selber auch bestens Bescheid. Und er möchte, dass wir auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. In Ägypten hat es ja viele Götter gegeben. Und die sind dem Mose bekannt gewesen, der hat die alle gekannt. Darum ist es wichtig gewesen, dass Gott sich dem Mose offenbart hat, als der einzige Gott von seinem Volk. Das hat der Mose auch nie wieder vergessen. Und dem Volk Israel im weiteren Verlauf immer wieder das Herz gelegt. Es ist ein Gott. Es ist der Gott. Interessant ist das, wo Gott Mose offenbart, dass er der Gott von seinem Vater, Abraham, Isaac und Jakob ist. Da hat sich der Mose gefürchtet. Er hat sein Angesicht verdeckt. Später redet er mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Also irgendwie hat ihn die Begegnung nicht kalt lassen. Dann hat Gott dem Mose einen Auftrag erteilt. So geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Was hat der Mose geantwortet? Ja, auf das habe ich schon lange gewartet. Nein. Wer bin ich, dass ich? Wer bin ich? Der Mose hat sich selbst nur mit seinen Beschränkungen und Fähigkeiten gekannt, die für das Leben als Hirt, Ehemann und Vater in der Wüste ausgereicht haben. Und dann ist Gottes Antwort gekommen. Ich will mit dir sein. Wenn du selber nicht genügst, mit mir zusammen genügst immer. Ich werde mit dir sein. Ich bin dein Schöpfer. Ich bestätige dich, indem ich mit dir bin. Im weiteren Verlauf des Gesprächs hat der Mose aber weitere Bedenken und Zweifel geäußert. Werden diese Leute auf mich hören? Werden sie mir glauben, dass Gott mich zu ihnen gesendet hat? Ich kann doch gar nicht gut reden. Gott, sicher findest du noch einen anderen. Und wie hat Gott darauf geantwortet? Er bleibt dabei. Der Mose ist der Richtige. Ich nehme keinen anderen. Ihn habe ich berufen. Und selbst, wo Gott Mose seinen Bruder Aaron zur Seite gestellt hat, hat er ganz klar die Rolle bestimmt. Von jedem Einzelnen. Der Aaron hat nur das aussprechen sollen, was der Mose ihm gesagt hat. Das heisst sogar, du sollst wie Gott sein für den Aaron. Also heftig, wirklich. Gott ist das enorm wichtig. Schau, so sehe ich das, so habe ich das geplant. Am Ende vom 4. Kapitel im 2. Mose lesen wir dann, dass das Volk an Mose und an Aaron geglaubt hat. Und seit langem lesen wir davon, dass Gott angebetet worden ist. Den Rest der Geschichte kennen wir. Der Mose hat sich nicht mehr von dem Weg abbringen lassen. Und Mich hat das einfach fasziniert. Ich dachte, hey, der Mose, der so einen tiefen Fall, als Mensch keine Chance mehr zum Aufkommen, und dann holt ihn Gott auf. Wie sieht es mit mir aus? Sehe ich mich auch so als ein Gesegneter, wie es da am Anfang heisst, wo Gott den Mensch geschafft hat? Sehe ich mich als Gesegneter? Hat Gott auch eine Berufung für mich? Es ist so, Gott hat seinen Segen und den Auftrag, den er Adam hat gegeben, den hat er nie zurückgenommen. Man sieht nirgends, dass er sagt, ich nehme ihn zurück. Er sagt zwar, es reut mich, dass ich die Menschen geschaffen habe. Aber den Auftrag nimmt er nicht zurück. Sogar beim Noah bestätigt er ihn nochmal. Nach der Sinnflut. Bei mir ist dann die Frage so ein bisschen auftaucht, ja, was ist denn mit dem Gesegneten? Wer ist ein Gesegneter? Und im Psalm 5, 13 heißt es, denn du, Herr, segnest den Gerechten. Du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Aha. Ah. Nur der Gerechte ist gesegnet. Okay. Ja, aber bin ich ein Gerechter? In Römer 5, 19 steht, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, der Adam, die vielen zu Sünder gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Also Gott hat selber vorgesorgt und geschaut. Das haben wir letzte Woche gehört, was am Karfreitag passiert ist, was am Ostern passiert ist. Der Adam hat jetzt mal einen Fehler mit weitreichenden Konsequenzen gemacht. Fast wäre die ganze Menschheit auf ewig verdammt gewesen. Aber weil Jesus, wo ja der zweite Adam genannt wird, Gott gehorsam ist gewesen in allem, an Karfreitag sein eigenes Leben für meine Schuld, oder mit seinem eigenen Leben für meine Schuld und auch für deine Schuld bezahlt hat, und Gott sein stellvertretendes Opfer angenommen hat und Jesus darum von der Tod auferweckt hat, gilt mir wieder der volle Segen Gottes. Ich bin ein Gerechter. Das kann mich niemand wegnehmen. In den Augen Gottes bin ich ein Gerechter, wenn ich an Jesus glaube. Im 1. Johannes 1,9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wirklich von aller. Wenn ich umkehre zu Gott und meine Schuld bekenne und an Jesus Christus glaube und mich taufen lasse, dann werde ich durch Jesus von Gott zum Gerechten. Ich werde zu einem neuen Mensch. Jetzt meine Predigt, die Überschrift nicht nur gesegnet, sondern gesegnet und berufen. Es ist schön, als gesegnet du durchs Leben gehst, aber es wäre ein bisschen sinnlos. Weil, wo Jesus gekommen ist, hat er uns auch wieder in unsere Berufung geführt. Bevor er allerdings selber Menschen berufen hat, hat Gott ihn vor den Menschen bestätigt, nachdem sich Jesus vom Johannes hat taufen lassen. Da kommt der Moment, wo der Himmel aufgeht und der Heilige Geist in Form von einer Taube runterkommt. Und da heißt es, und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So denkt Gott über Jesus, nicht anders. Die Pharisäer können glauben, was sie wollen, alle anderen auch. Das ist das, was zählt. Das ist das, was Gott über ihn ausspricht. Die volle Identität. Gott, der Vater, bestätigt Jesus. Du bist mein geliebter Sohn. Das hat er noch nie zu jemand anderem gesagt vorher. Jesus hat ja dort noch nichts da gehabt. Okay, er ist seinen Eltern gehorsam gewesen und so. Er hat all die Gebote gehalten. Aber für Gott hat er sich noch nichts tun, man hat nichts gesehen. Und gleich sagt Gott ihm, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Und so ist eben unser Gott. Bei Gott bist du nicht, was du leistest. Bei Gott bist du einfach, was er über dich sagt. Sein geliebter Kind. Weil Gott weiss, wer wir sind und was wir können, beauftragt er uns. Er weiß, dass du und ich einen Auftrag ausführen können. Das hat sich nicht geändert, seit dem Adam. Er weiß, dass du und ich etwas leisten können. Aber er definiert uns nicht anhand von unserer Leistung oder von den Aufträgen, die wir empfangen, wie es so oft in der Geschäftswelt ist. Bei uns in der Firma war es so, im 2012 haben wir ein Projekt gehabt, das von einer grossen Firma in den Top 100 war. Und eines Tages ist dann der Entwicklungschef zu mir gekommen und hat gesagt, Markus, du musst wissen, das Projekt, das wir da machen, das ist nur ein Einstiegstürli zu einem Projekt, das bei dieser internationalen Firma etwa auf dem dritten Platz steht von der Wichtigkeit. Das zählt bei Gott nicht. In dem Moment. Deine Identität oder was du kannst oder wer du bist. Er weiß schon, was du kannst und wer du bist, weil er hat es schon in dich hineingelegt. Wo Jesus nach seiner Taufe aus der Wüste zurückgekehrt ist, nach 40 Tagen, hat er mit seinem Auftrag angefangen. Er selbst hat von sich gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, Sünder zur Buße zu berufen, zu verkündigen. Ich bin gekommen als Licht der Welt, ich bin gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen und ich bin gekommen, um den Vater zu verherrlichen. Jesus selber hat in seiner Berufung gelebt, und es war auch seine Berufung, Menschen zu berufen, ihm nachher zu folgen. So sagt er zum Beispiel zu seinen Jüngern in Matthäus 5,16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und bevor er zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt ist, hat Jesus seinen Jüngern noch einen Auftrag gegeben. So geht jetzt und macht zu Jünger alle Völker und taufen sie auf den Namen vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist und lehret sie alles zu halten, was ich befohlen habe. Und schaut, ich bin ich alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Ihr genügt, es langt. Wie er Mose gesagt hat, ich bin mit dir, wenn du zum Pharao gehst, sagt das auch zu uns, ihr genügt. Ja, da taucht wieder für mich die Frage auf, wie sehe ich mich selber? Glaube ich das, was Gott über mich sagt? Bin ich glücklich? Oder bin ich nur glücklich, wenn ich mit mir selber zufrieden bin? Ist das höchste der Gefühle? Meine Frau könnte euch ein Geschichtchen erzählen, wie schnell das geglaubt werden kann bei mir. Ich bin am Trainieren. Und da ist der Fokus entscheidend. Wo schaue ich an? Oder wo schauen wir an? Schauen wir auf Gott, auf unseren Schöpfer, oder schauen wir auf uns selber, auf unseren Zustand? Und in der Sprüche 5, Vers 7 steht, und nun hört auf mich, ihr Söhne oder auch ihr Töchter, und weicht nicht von den Worten meines Mundes. Manchmal verstehen wir das als, ja, ich muss das Gesetz einhalten. Aber ich glaube, da steht noch viel mehr dahinter. Weicht nicht von den Worten von meinem Mund. Glaubet doch, was ich über euch sage. Glaubet nicht dem, was die Erlebnisse oder all die Sachen sind, sondern glaubt mir. Nehmt die Wahrheit an. Und ich möchte dich an dieser Stelle einladen, Gott einfach mehr zu vertrauen und ihm zu glauben. Und zwar mehr als dem Bild, das sich aus deinen Erlebnissen oder damit verbundenen Umständen ergibt. Es ist einfach nicht die Wahrheit. Es mag ein Zustand sein, es mag sein, dass sich etwas ändern muss, aber die Wahrheit ist bei Gott allein. Weil Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so sind ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich habe ganz lang das gewusst in meinem Kopf. Ich habe die Bibelworte alle gekannt. Aber erst nach und nach merke ich, dass es ein Unterschied ist, wenn es eben ins Herz rutscht. Wenn ich anfange, das zu glauben, was Gott da über mich sagt. Ich bin lange sehr leistungsorientiert gewesen, im Geschäft, daheim, an anderen Orten. Habe das lange nicht erkannt, habe das lange nicht gesehen. Und habe dann einfach durch verschiedene Sachen erkennen. Oh Markus, wenn du nicht einmal mehr erkennst, wenn du Hilfe brauchst, weil du fast bei einer Tätigkeit irgendwie zusammenklappst und du bist nicht bereit, jemand anderes um Hilfe zu fragen, ja, du kommst nicht einmal auf die Idee, dann bist du wirklich ein bisschen stolz. Und das war krass gewesen und Ja, da habe ich gemerkt, hey, ja, es ist einfach so wichtig, dass wir anfangen, die Wahrheit zu glauben, die Gott über uns sagt. Weil er ändert seine Meinung nicht über uns. Er glaubt das, was er sagt, über uns.